möchte heute mit Ihnen einen Text aus der Bergpredigt bedenken. Ich lese Matthäus 6 ab Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was für ein Thema haben Sie da jetzt rausgehört? Also ich mache es kurz. Prioritäten. Was kommt zuerst? Prioritäten. Was kommt zuerst? Vor einigen Wochen wollte ich von Berlin aus nach Stuttgart fliegen, also wieder nach Hause. Ich stand in Tegel am Gate, hatte meine Bordkarte in der Hand und wartete. Und da las ich ein Schild, da stand Priority Boarding First. Also Prioritäten steigen zuerst ein. Ich dachte, das sind die Leute wahrscheinlich mit einem Business-Ticket, die dürfen zuerst einsteigen. Aber dann kam ein Mann mit einer roten Weste und darauf stand Priority Boarding. Das war nicht besonders aufregend, aber hinter ihm lief der Peter Altmaier. Also dachte ich, der hat Priorität. Also, aber er musste auch warten. Wir mussten alle warten, weil der Flieger noch nicht ganz bereit war. Der Altmaier ging an einen Imbissstand, kaufte sich eine Cola und einen Snack, setzte sich an eine Ecke und hat irgendwas geschafft oder gelesen. Schließlich war es soweit, dass Priority Boarding begann. Und wer stieg zuerst ein? Natürlich der Minister und dann wir der Rest. Das war kein spektakuläres Erlebnis. In Berlin erlebt man das ganz oft. Aber ein Bundesminister hat natürlich beim Einsteigen Priorität. Er ist dann zwar auch nicht schneller am Ziel, aber er kann wenigstens als Erster wieder aussteigen, weil er dann ganz vorne in der ersten Reihe sitzt. Dafür müssen alle anderen an ihm vorbei. Ich habe gesehen, wie er sich Notizen macht. Er hat eine ganz große Handschrift, falls Sie das interessiert. Trotzdem dachte ich nun weiter über diesen Begriff Priorität nach. Was ist das mit den Prioritäten in meinem Leben? Was hat Priorität in meinem Leben und was sagt die Bibel zu Prioritäten? Ein Prioritätenwort ist also Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Der Rest kommt. Zuerst. Wer oder was soll denn nun zuerst kommen? Was hat Priorität? Aber dieses zuerst, das gefällt mir eigentlich nicht. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich erinnert das an meine Kindheit. Da wurde ich mit zuerst oft daran gehindert, das zu machen, was ich eigentlich gerne machen wollte. Also zuerst musst du Hausaufgaben machen, bevor du raus darfst. Zuerst Zähne putzen, zuerst wird das Zimmer aufgeräumt, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Immer dieses lästige zuerst, zuerst. Es engt ein wie eine Zwangsjacke, zuerst, zuerst. Ist der Satz von Jesus, zuerst das Reich Gottes, auch so einengend? Inzwischen habe ich gelernt, dass die Frage nach der Priorität auch positive Aspekte hat. Ich denke zum Beispiel an die Geburt unseres zweiten Sohnes an einem 2. Januar frühmorgens. Nachdem er da war, verließen die Hebamme und der Arzt den Kreissaal und wir waren allein. Die wollten wahrscheinlich sich von ihrem Silvesterfeiern noch mit einem Kaffee wieder erholen. Und wir hatten eine schöne Familienzeit. Aber schön, unser Kleiner schrie. Meine Frau und ich, wir hatten ihn abwechselnd auf dem Arm, aber er schrie und er schrie und er schrie und er schrie immer noch. Wenn Babys so schreien, dann fehlt ihnen nämlich was. Aber was sollten wir machen? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Schließlich schlug ich vor, leg ihn doch einfach mal an. Und das war es, der Kleine hatte ganz schlicht Hunger. Es gab für ihn in diesem Moment ganz einfach diese Priorität, ich habe Hunger und dieser Hunger musste gestillt werden. Er musste angelegt werden und dann schlief er sofort ruhig ein. Was ich daraus ableite ist, Prioritäten sind nicht nur lästig, nein, man muss sie beachten, weil sie lebensnotwendig sind. Für unser Baby hatte die Nahrungsaufnahme vor allem anderen diese Priorität. Er musste was zu essen kriegen. Deshalb der erste Punkt. Prioritäten sind lebensnotwendig. Eltern wünschen sich für ihre Kinder, dass deren Leben gelingt. Dabei soll ihnen die zuerst Regeln zunächst mal helfen. Also Hausaufgaben machen, Zähne putzen, Hände waschen und so weiter. Später in der Schule, dann hat das Lernen Priorität. Die Kinder müssen lernen. Beim Sport müssen sie trainieren. Wenn sie dann irgendwann auch von sich aus etwas erreichen wollen, dann wollen sie gut sein und wollen und müssen auch dafür arbeiten oder trainieren. Ich muss und das ich will gehen dann ineinander über. Wer Karriere machen will, muss dafür arbeiten. Wenn ich Musik machen will, muss ich dafür üben. Wenn ich mir etwas kaufen möchte, muss und will ich dafür sparen. Oder man muss hinterher den Kredit abbezahlen. Als meine Frau und ich uns kennenlernten, kam eine neue Priorität in unser Leben. Wir wollten Zeit miteinander verbringen und wir mussten auch Zeit miteinander verbringen, um uns kennenzulernen. In einer Beziehung sind Prioritäten und Zeitmanagement ganz lebensnotwendig. Also oft gelingt eine Beziehung nicht, weil die Leute ihre Zeit nicht richtig daraufhin ausrichten. Auf welche Priorität wollte Jesus mit dem Satz nun in der Bergpredigt hinweisen? Zuerst das Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Aus dem Zusammenhang von Matthäus 5 und 6 wird deutlich, dass die Leute damals hauptsächlich damit beschäftigt waren, sich um die Bedürfnisse des täglichen Lebens zu kümmern. Wir haben das gelesen, Nahrung, was werden wir essen, was werden wir trinken? Oder Kleidung, womit werden wir uns kleiden? Oder der Lebensunterhalt. Jesus warnte davor, sich von Sorgen und falschen Prioritäten bestimmen zu lassen. Den ersten Platz soll das Reich Gottes haben. Natürlich stehen bei uns die alltäglichen Sorgen für die Nahrung und Kleidung, auch für den Lebensunterhalt meistens nicht mehr so an der ersten Stelle, weil im Zweifel bei uns der Staat ja für alles eintritt. Aber wir sind trotzdem nicht weiter als die Menschen damals, nur unsere Begriffe sind etwas anders, vielleicht auch eleganter geworden. Wir sprechen von Ausbildung. Zuerst muss etwas werden, erstmal eine gute Ausbildung. Oder ein Berufsabschluss, das muss sein. Und du musst erstmal Erfolg haben, eine Laufbahn, musst Karriere machen, Erholung, das muss zuerst sein, finanzielle Sicherheit muss zuerst sein. Wir sprechen vom Recht auf Eigentum, das muss auf jeden Fall sein. Hält uns das alles weniger vom Reich Gottes ab, als die Menschen damals Nahrung, Kleidung und Lebensunterhalt? Ich will noch zuspitzen und auf die nächste Generation schauen, manche sitzen ja hier. Was erwarten eigentlich wir Älteren von den Jungen? Welche Werte und welche Prioritäten sollen sie anstreben? In der DDR wurde uns ganz offen gesagt, die Jungen sollen nützliche Glieder der sozialistischen Gesellschaft werden. Mit dieser persönlichen Erfahrung im Hinterkopf höre ich nun ganz entsprechend misstrauisch, was bei uns die Jungen und die Azubis und die welche Fähigkeiten sie entwickeln sollen. Sie sollen Fähigkeiten entwickeln, um auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Interessante Priorität, für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Im weitesten Sinne natürlich in den Betrieben, in den Krankenhäusern, im Pflegeheim, Schulen, im Kulturbereich. Aber sind das nicht die gleichen Dinge, vor denen Jesus damals warnte? Bloß andere Worte. Wo finden Jugendliche echte Ziele, wo finden sie wirklich Lebensprioritäten? Bei mir war das so, dass ich als junger Mann Opernsänger werden wollte. Meiner Mutter war das damals überhaupt nicht recht und sie warnte auch davor, denn Theater sei unmoralisch. Manche kennen noch den Evangelisten Ernst Modersohn, den hat meine Mutter immer zitiert, der soll also gesagt haben, wenn man Christ wird, kann man zwei Berufe nicht mehr machen, Schauspieler und Gastwirt. Haben Sie das gewusst? Interessant, gell? Aber ich dachte, wenn ich erstmal ein bisschen berühmt bin, dann kann ich ja wieder ernsthaft Christ sein. Und nebenher könnte ich Oratorien singen und das ist dann alles auch zur Ehre Gottes. So war mein Ziel, meine Priorität und dafür habe ich gearbeitet und geübt. Natürlich, ich hatte nichts gegen Gott und Jesus. Ich hatte auch nichts gegen die Kirche. Ich war in der DDR auch kein Mitglied der Jungen Pioniere und auch der FDJ, war also richtig abstinent. Das war zu meiner Zeit auch noch ein bisschen leichter als zur Zeit von Frau Merkel. Aber als ich dann in den Westen abhaute, spielte ich jeden Sonntag in Stuttgart in einer Kirche die Orgel. Und ich war damit christlich sozialisiert, ein ganz treuer Kirchengänger. Meine Priorität als Musiker hatte ich klar vor Augen, als ich begann, in der sogenannten moralischen Aufrüstung mitzuarbeiten. Diese Bewegung wollte auf der Basis ethisch-christlicher Werte die Welt verändern. Aber an dieser Stelle kam erstmals eine ernste Herausforderung auf mich zu. Ein kanadischer Kollege wollte mich hinterfragen und sagte sinngemäß, dir geht es wohl mehr um deine Karriere als darum, was aus deinem Land wird. Das hat mich getroffen. Damals war das Wort von Kennedy im Schwang, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Sie kennen sie vielleicht noch im Hinterkopf. Okay, ich wollte nicht egoistisch sein. So beschloss ich, mich für eine neue Welt einzusetzen und meine Karriere an die zweite Stelle zu schieben. Welterneuerung wurde die Priorität meines Lebens. Fast 10 Jahre lang, 6 davon hauptamtlich. Damit hatte ich mich für höhere Ziele entschieden. Andere haben andere hohe Ziele wie Kampf gegen den Hunger, Frieden oder Rettung auf dem Mittelmeer oder Wissenschaft oder Umweltschutz oder Kunst, höhere Ziele. Das ist auch alles nicht schlecht, aber Jesus hat nicht gesagt, trachtet nach höheren Zielen. Er sagte auch nicht, strebt nach ethischen Werten oder nach einer humanistischen Gesinnung. Er rief auch nicht dazu auf, die Welt zu verbessern. Nein, er lud einfach nur dazu ein, das Reich Gottes zur Priorität des Lebens zu machen. Das ist eine Provokation. Es ist die Herausforderung der Nachfolge. Jetzt würde ich gerne ein Lied mit Ihnen singen, wo dieser kleine Spruch vertont wurde von Karen Lafferty. Das steht in ihrem grünen Buch Nummer 106. Diese Herausforderung kam eher behutsam auf mich zu. Als die Zeit mit der MAA, der Moralischen Aufrüstung, beendet war, fiel ich nicht in ein Loch. Ich habe also keine klassische Bekehrungsgeschichte nach dem Motto, mir ging es schlecht und Jesus half mir heraus. Nein, ich arbeitete in meinem Beruf als Musiklehrer und das hat mir auch Freude gemacht. Als meine Mutter starb, dachte ich etwas mehr über Jesus nach, besonders als mir jemand sagte, wir brauchen wieder Menschen, die den Mut haben, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Das war damals Frau Dreisbach oben am Michelsberg. Das war vor der Eitlinger Zeit von Michelsberg, als wir noch mit der MA da oben waren. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Aber im Großen und Ganzen war ich zufrieden mit meinem Leben. Ach ja, Eitlingen. Da leitete ich den Jugendchor und die sangen Lieder von Jesus. Eines Tages machten mich die Eitlinger Schwestern auf einen Vortrag von Klaus Vollmer im offenen Abend in Stuttgart aufmerksam. Und bei diesem Vortrag fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich begriff zum ersten Mal, wer Jesus war. Also irgendwie war ich blöd die ganze Zeit vorher, ich war jeden Sonntag in der Kirche, ich habe es nicht kapiert. Aber da begriff ich, Jesus ist der Schöpfer und das Ziel des Universums. Dazu fand ich später den gewaltigen Satz in Kolosser 1. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Jesus. Lohnt sich nachzulesen, Kolosser 1. Ich begriff, Jesus lenkt und vollendet die Schöpfung durch sein Wort. Hebräer 1 sagt, er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Und jetzt, er trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Das muss man sich mal geben, diesen Satz. Er trägt das Weltall, das Universum, durch das Wort seiner Macht. Dann begriff ich, in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 3. Das hat auch für mein Leben die beste Gebrauchsanweisung, mit aller Weisheit bei ihm ist. Eine bessere Gebrauchsanweisung gibt es nicht. Ich begriff auch, Jesus ist für meine Schuld gestorben und auferstanden. Ich muss mich nicht mehr durch gutes Verhalten selber rechtfertigen. Ich muss auch keine Schuld aus der Vergangenheit mit mir herumschleppen. Ich begriff auch, die Auferstehung von Jesus ist der Beginn der neuen Welt. Das hat mich besonders gepackt, denn neue Welt, das war ja 10 Jahre lang mein Thema. Alle menschlichen Erneuerungsversuche bleiben immer Flickwerk. Vollmer hat damals ein Bild gebraucht, das mir inzwischen immer wieder in den Sinn kommt. Wenn man einen Reissack hat und der Reissack hat ein Loch, dann muss man ihn flicken, damit der Reis nicht rausverlässt. Ich habe aber nur diesen Reissack zur Verfügung. Was mache ich? Ich muss an einer anderen Stelle ein Stück Stoff rausschneiden und kann dieses Loch flicken. Dann ist dieses Loch zwar geflickt, aber ich habe woanders ein neues Loch, wahrscheinlich ein größeres. Jetzt will ich dieses Loch flicken. Was mache ich? Ich schneide wieder woanders ein größeres. Sie wissen schon, wie die Geschichte weitergeht. Sie kriegen mit diesem Reissack das Loch nicht geflickt. Also wir kriegen innerweltlich die Welt nicht repariert. Das, wenn Sie diesmal verstehen, können Sie die Nachrichten und die Zeitung mit ganz anderem Verständnis lesen. Alle Demonstrationen können Sie deuten. Also es kann nicht gelingen. Es ist innerweltlicher Versuch, es wird nicht gelingen. Und das war mir natürlich ein ganz wichtiges Beispiel. Und meine ganzen Versuche, die 10 Jahre davor, habe ich gemerkt, es wird uns nicht gelingen. Ich war damals 30 Jahre alt und hatte den Eindruck, als würde ich zum ersten Mal die Einzigartigkeit von Jesus erkennen. Dass er konkurrenzlos und unvergleichlich ist. Nach den Vorträgen ging ich zu einem Wochenendseminar und dann zu einem sogenannten Abend für neue Freunde. Hier wurde am Schluss zu einem gemeinsamen Gebet eingeladen. Gebetsgemeinschaft sagt man, glaube ich, heute. Ne? Also ich hatte natürlich Angst, hier mitzubeten. Und schließlich sagte ich doch mit einem klopfenden Herzen den wahrscheinlich unpassenden und aber doch persönlichen Satz, Herr Jesus Christus, hier hast du mich. Denn wenn Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, dann muss er ja die Priorität in meinem Leben sein. Und so ist es gekommen. Die anderen haben das vielleicht gar nicht gemerkt, die in dem Raum waren, aber für mich war das der Schlüsselpunkt. Seitdem gehöre ich zu ihm, seitdem ist er meine Priorität. Deswegen das Lied Jesus dir nach, weil du einzigartig und unvergleichlich bist. Nummer 256 in Ihrem Grünbuch.
Jesus dir nach, weil du ruf, dir folge deinem Wissen, du bist einzigartig und ihr Weg voll großer Herr, einzigartig und vergleichlich, ihr Weg voll großer Herr. Du gibst mir Liebe und Kraft zur Laufung, ich muss dir niemals als im Leben stehen, will alles, was mich wechselt, was an dir der Rosen werden will. Wir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig und vergleichlich. Wir folgen, großer Herr, einzigartig und vergleichlich. Wir folgen, großer Herr, wir lachen so von dir. Nur was du bist, ist auch gut für mich. Wir nicht mehr Menschen, aber auch in Wirklichkeit auf dich. Jesus, dir nach deinem Ruf, dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig und vergleichlich, wir bitten dich, weil du uns erhältst. Wir will ich fallen, großer Herr,
Der zweite Punkt. Jesus ist die erste Priorität. Noch einmal der Text. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Damit hat Jesus den wichtigsten Punkt benannt. Und gleichzeitig warnt er davor, dass die Sorgen um das tägliche Leben oder alles das, was wir in der modernen Zeit gesagt haben, uns davon ableiten oder abbringen können. Aber Jesus spricht noch ein anderes Problem an, das sich hinter den Sorgen verbirgt. Und dieses Problem ist die eigentliche Tragödie der Menschheitsgeschichte. Dazu ein kleines Erlebnis. Als ich einmal im Garten Unkraut jätete, schaut unser damals 4-jähriger Ältester zu und versuchte so ein bisschen zu helfen. Ganz nebenbei fragte er, warum wächst eigentlich das Unkraut? Die Gedanken haben sie nie gern. Ich sagte, weil die Menschen Gott nicht gehorsam waren. Darum hat Gott gesagt, dass Dornen und Disteln wachsen sollen. Der fragt weiter, waren alle Menschen ungehorsam? Ich sagte, ja. Er, echt? Du auch? Das musste ich leider zugeben. Dieses Unkrautgespräch mit meinem kleinen Sohn wäre für moderne Pädagogen sicher ein No-Go, also eine Unmöglichkeit. Es bezog sich ja auf die schreckliche Begebenheit gleich am Anfang der Bibel, wo Adam und Eva Gott ungehorsam waren, also auf den Sündenfall. In dieser Geschichte wird gesagt, dass Ungehorsam Gott gegenüber immer Konsequenzen hat. Gott hat selber davor gewarnt, aber Adam und Eva ließen sich mit einer sehr klugen theologischen Frage zum Ungehorsam überreden. Eine exegetische Frage. Sollte Gott das wirklich so gemeint haben? Einige Verse weiter nennt Gott die Konsequenzen, die nun auf Adam warten. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot zu essen und sagte, du sollst nicht davon essen, sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von dem du genommen bist. So ein Satz ist nicht nur eine Zumutung für Kinder, sondern auch für postmoderne oder moderne Menschen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist genau alles so eingetreten und so wie es damals beschrieben wird. Es beschreibt die Lebenswirklichkeit von uns Menschen bis heute. Dornen und Disteln, Schweißarbeit und schließlich der Tod. Wir alle kennen den Leistungsdruck, wir kennen das Versagen, Scheitern, Einsamkeit. Und wir hören zumindest noch von den anderen Problemen, von Hunger, von Umweltzerstörung, von Ausbeutung, wir hören von Krankheit und vielem anderen. Nun sind wir Menschen ständig damit beschäftigt, diese Folgen zu bekämpfen oder wenigstens zu lindern. Nochmal mit dem Sack. Irgendwo versuchen wir die Löcher zu pflücken. Reißen immer wieder neue Löcher auf. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, weil das könnte man eine Kabarettstunde draus machen. Aber unsere Alltagsbelastungen, unser Unkraut sind die Folgen, von denen Gott gesprochen hat. Aber werden jetzt manche denken, dann ist ja Gott selber schuld daran, dass wir uns nicht um sein Reich kümmern können, wenn er uns solche Strafen auferlegt. Haben Sie das schon gehört, den Gedanken? Gott ist ja selber schuld, wenn er uns so bestraft. Das ist ein diabolischer Gedanke. Andere denken natürlich viel frommer, die sagen, der Gott im Neuen Testament, das ist ja unser Vater, der hat die Menschen lieb. Er sieht das nicht so durch, er zieht das nicht so durch, wie er es angekündigt hat. Heute kann man auch nicht mehr von Sünde sprechen. Das ist ein fataler Irrtum. Und was ist nun richtig? Ich entdeckte, dass auch Jesus von Dornen spricht. Im Gleichnis vom Sämann zum Beispiel, da sagt er, dass der Sämann das Wort Gottes unter die Dornen oder dass der Samen des Wortes Gottes auch unter die Dornen fallen kann. Diese Dornen seien die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums, die das Wort ersticken und unfruchtbar machen. Also wieder das Wort erstickt, weg vom Wort. Also die Folgen der Sünde ersticken die Prioritäten. Und dann lesen wir von Dornen im Passionsbericht von Johannes, Johannes 19, Vers 2. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf den Kopf. Stellen wir uns das mal vor, eine Krone aus Dornen auf dem Kopf von Jesus, dem Weltschöpfer, dem Welterlöser, dem Weltvollender. War das nur eine Foltermaßnahme? Oder soll es uns zeigen, dass Jesus sogar die Folgen des Ungehorsams, unsere Dornen, ans Kreuz trug? Dass er nicht nur für die Sünden der Menschen starb, sondern auch für die Folgen der Sünder als Dornenkrone auf seinem Haupt ans Kreuz trug? Das finde ich einen überwältigenden Gedanken. Die Sünde und auch die Folgen unserer Sünde hat Jesus als Dornen ans Kreuz getragen. Die Soldaten damals wussten nicht, dass es sich vor ihren Augen Jesaja 53 erfüllte. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Unsere Dornen auf seinem Haupt. Und jetzt? Jetzt ist alles anders, jetzt ist alles neu. Erst jetzt können wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Alles, was uns davon abgehalten hat, Sorgen, Dornen, Disteln oder alles, was die modernen Menschen an Sorgen, Dornen und Disteln haben, Jesus hat es geklärt. Jetzt will ich auch nichts mehr anderes machen, als dass er die erste Priorität in meinem Leben ist. Aber was ist mit den Sorgen und den Lasten, die es ja immer noch gibt? Sie müssen mich nicht mehr von Jesus abhalten. Bis zu seiner Wiederkunft sind die Sorgen und Belastungen noch da. Bis zu seiner und dann gleichzeitig verspricht er, dass uns alles zufallen wird. Das können wir ihm glauben. Und wenn wir es erleben, dann sollen wir es uns gegenseitig erzählen. Also wir sollen uns erzählen, was für Wunder Jesus in unserem, in meinem Leben getan hat. Ja, der erste Punkt war, Prioritäten sind lebensnotwendig. Der zweite, Jesus ist die erste Priorität. Und jetzt die Frage, Prioritäten praktizieren. Wie können wir Prioritäten nun umsetzen? Das, was man so im Kopf weiß, auch sagen. Wie können wir es benennen? Wir müssen es praktizieren, damit das neue Leben gelingt. Das erste ist, ernähren mit Gottes Wort. Das muss Priorität haben, wie bei unserem Neugeborenen damals. Für ihn war das die erste Priorität seines Lebens, Nahrung aufnehmen. Hätte er keine Nahrung bekommen, was wäre passiert? Er wäre verhungert. Jesus' Nachfolger müssen sich ernähren. Ihre Nahrung ist Gottes Wort. Am Anfang sind es die Basisworte. Petrus vergleicht das mit der Milch für die Neugeborenen. 1. Petrus 2, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten oder unverdünnten Milch, damit ihr wachst. Im Bericht von der Versuchung wiederholt Jesus einen Satz aus dem Alten Testament. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist die Nahrung. Gottes Wort ist Nahrung für unser Leben. Damit tauchen wir ein in die Beziehung mit Jesus. Da entdecken wir Geheimnisse von Gottes Wesen. Da lernen wir den Vater kennen und wir begegnen Jesus. Es ist Gottes Liebesbrief an uns. Warum lassen wir oft diesen Liebesbrief ungeöffnet liegen? Wenn ein Körper nicht regelmäßig Nahrung bekommt, droht Unterernährung. Also ein bisschen Nahrung, das gibt es ja auch noch ganz oft. Man lebt, man kommt gerade so über die Runden, aber man ist unterernährt. Und dann ist man empfänglich für falsche Lehren und es kommt irgendwann zu einem geistlichen Kollaps. Manchmal höre ich, es würde uns in der westlichen Welt zu gut gehen. Deshalb seien wir geistlich so lau geworden. Haben Sie es vielleicht schon gesagt oder auch schon gehört? Okay, dann denke ich, dann sollten wir doch mal für weniger Wohlstand beten. Das kommt uns komisch vor, ne? Aber ich glaube nicht, dass der Wohlstand unser Problem ist, sondern die geistliche Unterernährung ist unser Problem. Auch viele Christen lesen viel zu wenig in der Bibel. Sie kennen die Zusammenhänge nicht und sie wissen zu wenig über Gottes Pläne. Deshalb sind sie auch zu wenig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich fragte einmal einen alten Mann, der war wirklich schon sehr alt, wie es ihm geht, und er sagte ganz spontan, weißt du, je älter ich werde, desto mehr muss ich in der Bibel lesen. Jetzt nicht im Sinne von Gesetzlichkeit, weil er wusste, das ist meine Nahrung. Ich lebe als alter Mann, ich muss in der Bibel lesen, um leben zu können. Den Tag mit einer gesunden Mahlzeit aus Gottes Wort zu beginnen, verändert und prägt im Laufe der Jahre unser Leben. Ich bin dafür meistens einfach früher ein bisschen eher aufgestanden als nötig. Bis heute freue ich mich an dieser Zeit. Es gibt wunderbare Bibellesehilfen, Zeit mit Gott allen voran, wird hinten angeboten. Aber vor allen Dingen ist es ein Gewinn, die Bibel zusammenhängend zu lesen, ganze Bücher kapitelweise, dass wir erkennen, was sagt uns Gott hier eigentlich. Übrigens, die Herrnhuter Losung, da steht auch im Vorwort, es ist nur ein kleines Wort und soll anleiten, um nachher den Zusammenhang zu lesen. Also nur so einen kleinen Aperitif mit dem Losungswort am Morgen, das meiner Meinung nach führt das zur geistlichen Unterernährung. Zuerst das Reich Gottes heißt also zu hören, was der Vater im Himmel mir sagen will. Das ist die Priorität. Ein Lied, Herr, ich freue mich über dein Wort aus Psalm 119.
Herr, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Wolke macht, der große Wolke macht. Dein Wort deckt eigene Wege auf, es gibt und ordnet neu. Es gibt uns Mut zum Weitergehen und macht uns fest und treu. Herr, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht, der große Beute macht. Dein Wort sprengt Sorgenberge weg, es lenkt den Blick zu dir, gibt Kraft, die Nöte zu stehen, hilft zur Bewährung mir. Herr, ich freue mich mit das Wort, heute jeden Tag, ist Trost auch in der Nacht. Es gilt in alle Ewigkeit, in ihm ist Gottes Wort. Herr, ich freue mich in
jetzt nur die Frauen. Nur die Männer.
Herr, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht, der große Beute macht.
Die Männer alleine weiter.
Das Wort bist du, Herr Jesus Christ, vom Vater ausgesandt, gehorsam bis zum Tod am Kreuz und der auferstand.
Alle.
Herr,
Prioritäten praktizieren durch Gebet, das ist der nächste Punkt. Würde ein Baby völlig lautlos alles über sich ergehen lassen, müssen sich die Eltern Sorgen machen. Und Eltern sprechen mit ihrem Baby und zeigen ihnen damit ihre Zuneigung und ihre Liebe. Babys reagieren dann darauf und lernen so peu à peu selber Laute von sich zu geben, bis sie dann schließlich sprechen können. Auch unsere Gebete sind Reaktionen auf Gottes Zuwendung, auf sein Reden. Wenn die Reaktionen ausbleiben, dann macht sich der Vater Sorgen, macht sich der Vater im Himmel Sorgen um uns. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich nun, dass man zuerst und vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten, Dankgebeten für alle Menschen eintritt oder ermutigt uns dazu. Beter sind also Mitarbeiter im Reich Gottes. Sie gehören zur Familie Gottes dazu. Römer 15, so ermahne ich euch, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Ich denke auch, was Beter schon beeinflusst haben im Weltgeschehen. Jetzt gerade hatten wir am 3. Oktober die Feiern und da waren, das wissen wir, wie viele Menschen haben vorher gebetet, auch in der ehemaligen DDR. Leipzig, aber viele andere, von denen wir es nicht wissen. In Offenbarung 5 und 8 wird beschrieben, wie die Gebete der Heiligen, also der Gemeinde, in goldenen Schalen vor dem Altar Gottes gesammelt werden. Das sagt etwas aus über die Bedeutung unserer Gebete bei Gott. Sie werden in goldenen Schalen vor dem Thron Gottes gesammelt. Und dann Jakobus 4, Vers 2, das ist ein Satz, der mich immer wieder herausfordert. Wie mehr zum Beten zu erwarten, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also ich glaube, wenn wir Gott die Bude einrennen würden mit mehr Gebet, vielleicht hätten wir viel mehr geistliche Gaben, viel mehr Wunder, mehr Bekehrungen vielleicht. Für mein persönliches Beten, da brauche ich immer eine gewisse Ordnung. So habe ich ein kleines Heft, in dem ich mir Namen und Anliegen notiere, für die ich beten möchte. Für manches bete ich täglich, für anderes einmal pro Woche. Und dann gibt es Seiten, auf denen ich mir aufschreibe, wenn Gott Gebete erhört hat. Das ist auch ganz wichtig, das Erinnern, und dann Danke. Vom Beten hängt der eigene Glaube ab. Ehen leben zuletzt und zutiefst vom Gebet. Ich sage das in Klammer, obwohl das hier vielleicht nur einige betrifft, aber man sollte keine Beziehung anfangen, wenn man nicht miteinander beten kann. Das können Sie weitergeben. Man sollte keine Beziehung anfangen, wenn man nicht miteinander beten kann. Was für ein Segen ist das, wenn Familien zusammen beten können. Kinder müssen in den Familien das Beten lernen. Sie müssen sehen, wie die Alten beten und lernen es dadurch. Freunde und Bekannte brauchen unser Gebet. Leben und Wachstum in jeder Gemeinde hängt von denen ab, die dafür beten. Auch das Weltgeschehen hängt von unseren Gebeten ab. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat, aber der Ratschluss des Herrn bleibt in Ewigkeit. Psalm 33, muss man wissen. Ein dritter Punkt, C. Prioritäten praktizieren durch Gehorsam. Ein schlechtes Wort, Gehorsam. Gott hat aber doch den besten Platz in unserem Leben. Warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben? Und ich bleibe bewahrt, wenn ich Gottes Gebote in meinem Leben akzeptiere. Leider zu selten, aber ab und zu gehe ich mit meinen Enkeln in Berlin über eine Straße. Und da gilt unumstößlich das Gebot, du bleibst an meiner Hand. Damit enge ich sie furchtbar ein. Aber die Alternative kann für sie tödlich sein. Gottes Gebote haben Priorität. In 5. Mose 32, 47 steht, sie sind nicht ein leeres Wort an euch, sondern sie sind euer Leben. Die Alternative von Leben ist tödlich. Es ist Tod, ohne Gottes Gebote zu leben. Nun gehen aber meine Enkel gern an meine Hand. Wir mögen uns, wir haben uns lieb in der Familie. Warum sollte es dann für uns einengend sein, immer in Gottes Nähe zu bleiben? Wenn ich Jesus liebe, dann will ich ja gern mit ihm laufen. Es kann doch nichts Schöneres geben. Ich möchte so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich möchte das tun, was sein Anliegen und sein Plan für mich ist. Für Königskinder hat das Königreich Gottes Priorität. Deshalb fragen Christen bei der Berufswahl, bei der Arbeit, im Blick auf Beziehungen oder auch für die Freizeit, wozu will er mich berufen? Was will mein Herr an dieser Stelle? Will er mich gebrauchen? Gott befreit uns von Dornen und Disteln, damit wir ihm dienen. Warum sind in Deutschland nur so wenige bereit für einen Dienst im Reich Gottes? Warum haben wir immer schönere und immer mehr Eigenheime und immer weniger Missionare? Vollmer sagte damals, wir brauchen keine Berufung, um in die Mission zu gehen. Wir brauchen eine Begründung, wenn wir das nicht tun. Der Missionsbefehl gilt für alle. Wer nicht geht, oder nicht zu seinem Nachbarn geht, es muss ja nicht nach Paraguay sein, wer nicht geht, der muss das begründen. Gott hat nie geschwiegen, wenn es um seinen Willen geht und wenn ich nach seinem Willen frage. Noch eine Priorität, die wir praktizieren können, ist, wir praktizieren Prioritäten in der Gemeinde. Mir half einmal der 84. Psalm zu einer wichtigen Entscheidung. Vers 11 heißt es, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Damals waren in Stuttgart alle wichtigen Konzerte immer donnerstags. Donnerstags waren aber auch die Veranstaltungen des offenen Abends. Also ich musste mich entscheiden, für die Gemeinde als Priorität oder für andere Termine. Und dann übersetzte ich den Psalm für mich so, ich will lieber die Türhütten bei Gott als Konzerte besuchen. Also sehr banal, aber es hat meinen Terminkalender einfach bestimmt. Kinder oder Gemeinde, Kinder entfalten Nestwärme in der Familie. Da können sie gedeihen und wenn sie das nicht haben, sind die Folgen Verhaltensstörungen. Wir merken, es hat immer Folgen. Wenn wir es nicht machen, hat immer Folgen. Genauso brauchen Jesus Nachfolger Gemeinde. Ohne diese Familie, ohne Gemeinde haben Christen geistliche Verhaltensstörungen. Ich las vorgestern in einem Gemeindebrief aus Paraguay das Motto dieser Gemeinde. Das Motto ist, Jünger machen, die Jünger machen. Hört sich gut an. Jünger machen, die Jünger machen. Wir haben das früher, meine Frau hat mich erinnert, früher im Hauskreis in Stuttgart mal auch gehabt. Und da hat jemand gesagt, wer geerntet ist, wird zum Erntearbeiter. Also wir sind in der Gemeinde aktiv und wir gehorchen in der Gemeinde dem Missionsbefehl von Jesus. Zuerst in der Gemeinde und dann mit der Gemeinde. Und dann noch ein E-Punkt. Wir praktizieren Prioritäten, wenn wir Vergebung annehmen. Dieser Punkt ist eine Einladung, Sünde bei Jesus abzuladen. Es ist so eine große Hilfe, wenn wir bei einem geistlichen Bruder oder bei einer geistlichen Schwester beichten können. Das wussten die Generationen vor uns. Zinzendorf hat gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in meinem eigenen Herzen. Also da kann man auch sagen, in der Schwester, Christus in den Geschwistern ist stärker als der Christus in meinem eigenen Herzen. Er oder sie kann mir im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Vergebung, die mir zugesprochen wird, schafft mehr Gewissheit als die, die ich mir selber sage. Ich habe in den ersten Monaten und Wochen meiner Nachfolge und dann immer wieder diese Hilfe angenommen. Da ging und geht es um einen inneren Kampf voraus. Da sagt man sich, ach, das schaffe ich doch alleine, das muss doch nicht gebeiten, das kriege ich schon hin. Meine Beobachtung ist, dass viele, die ein Leben mit Jesus beginnen, gern den Schritt der Lebensbereinigung überspringen würden. Ihr geistliches Leben ist aber dann meist kraftlos und eben auch langweilig. Deshalb ist das eine ganz wichtige Priorität, Vergebung in Anspruch nehmen. Kann man nun etwas von dem vielen, was ich gesagt habe, umsetzen? Vielleicht hilft dieser Satz bei trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, geht es nämlich immer um die Ehre Gottes. Also wenn ich mich um diese vielen alltäglichen Situationen nun bemühe, was ist denn die Priorität in dieser Situation? Wie muss ich mich jetzt entscheiden? Dann ist das die wichtigste Frage. Was dient der Ehre Gottes? Was ist zur Ehre Gottes? Welches Verhalten wird ihn ehren? Was wird mich bei ihm halten? Was wäre seine Priorität? Junge Leute haben immer dieses Bändchen an, ob das immer noch so, what would Jesus do? Also, WWJD. Was würde Jesus tun? Es lohnt sich, ihn danach zu fragen. Und es lohnt sich auch, dieses Lied nochmal zu singen, lass mir das Ziel vor Augen bleiben. 204.
Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, welches du mich berufen hast. Was ich als Heiliger schon nicht heile, sehe ich es in der Ruhe aus. Bin ich versucht, auf mich zu schauen, mich auf das Ziel zu sehen, mit mir als Heiliger im Vertrauen, auf dein Ziel.
lass uns noch beten. Danke, Herr, dass du uns die Prioritäten zeigst für unser Leben. Und wenn wir das nicht halten können, wenn wir unfähig sind, weil die Dornen und Disteln und die Probleme des Alltags über uns hereinbrechen wollen, dann hast du die Folgen unserer Schuld geklärt. Und du machst es möglich, dass wir in deiner Nachfolge, in deinen Prioritäten leben und dass wir zur Ehre des Vaters leben dürfen und einmal in Ewigkeit bei dir ankommen dürfen. Machst es auch möglich, dass wir das zur Priorität unseres Lebens machen, dass wir andere mitbringen wollen und viele noch mitbringen wollen und dir Ehre machen wollen mit unserem Leben. Danke dafür. Amen.
Aufstehen dazu, das wäre schön. Vielleicht sehen Sie hinten in der Ecke jemanden oder oben, dem Sie das zuwinken wollen. Shalom.
Shalom, Shalom.
Eine gute, gesegnete Woche und auf Wiedersehen bis zum nächsten Sonntag.